Episode 137 von Win Today Hockey O'Clock. Thomas Raffel, Stürmer, Red Bull Salzburg.
Wir haben etwas sehr Gutes in der Mannschaft und das ist einfach, ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, heute Vormittag ans Training, das bei uns ist jedes Training wie ein Game 7. Das ist einfach so eine ehrgeizige Truppe, dass wir brauchen eigentlich drei Trainer und ein Trainer muss nur schauen, dass da nicht irgendwo Streitereien am Eis ausbrechen, wenn man irgendein Spiel oder irgendeine Competition macht. Und ich glaube, das hilft uns sehr weiter. Und wir halten den Fokus einfach klein, weil wir wissen, im August, im September, im Oktober kann man keine Meisterschaft gewinnen. Es ist dieser ganze Prozess, was über eine lange Saison führt, wo genauso die Tiefen wie die Höhen drin sind, wo man einfach einen Weg finden muss, dass man die Lows ganz niederhaltet. Und wenn man ganz oben ist, wenn man Selbstvertrauen hat, dann ist es die Zeit zu arbeiten.
Win today, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh,
it's gone.
Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Es ist nichts weniger als eine neue Ära bei Hockey O'Clock. Es ist Win Today Hockey O'Clock. Es ist hoffentlich weiterhin der beste Eishockey-Podcast Österreichs. Es ist in jedem Fall der reichweitenstärkste und das mit vielen Neuerungen. Es wird einmal pro Monat ein Update aus dem Frauen-Eishockey geben. Es wird so viele Hockey O'Clock on Tours geben wie noch nie. Es wird weiterhin wöchentlich die Episoden hoffentlich mit der größten inhaltlichen Tiefe geben und zu Beginn der bereits vierten Staffel gibt's ein Highlight, auf das ich mich persönlich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Es ist eigentlich unfassbar, dass es 137 Folgen gedauert hat, um ihn endlich zu Hockey O'Clock zu bekommen. Es ist niemand geringerer als der Kapitän des amtierenden Winter Day Ice Hockey League Champions Red Bull Salzburg. Es ist natürlich Thomas Raffel. Und Thomas, freue mich erst einmal außerordentlich, dass du mit mir gemeinsam den Beginn der vierten Staffel begehst.
Vielen Dank, dass ich dein Gast sein kann.
Thomas, du gehst in deine 20. Saison im Erwachsenen-Eishockey, deine 14. für Red Bull Salzburg. Das Ganze im zarten Alter von 37 Jahren und es gab bereits, und wir zeichnen das Gespräch ein paar Tage danach auf, das erste Testspiel für den amtierenden Champion Red Bull Salzburg in Zell am See gegen den großen EVZ und dann fehlt am Spielbericht die ikonische Nummer 5 von Red Bull Salzburg. Hochoffiziell hieß es, du wirst geschont. Wie fühlt es sich denn an, als Elder Statesman auch mal das eine oder andere Preseason-Spiel in Jahr 20 oder vor Jahr 20 aussetzen zu dürfen?
Ich meine, aus meiner Sicht natürlich immer schwierig. Ich möchte natürlich jedes Spiel.
Genau gewusst, spielen. Dass es kommt. Ich genau gewusst, dass es kommt.
Wir möchten natürlich jedes Spiel spielen, nur es gibt einfach Dinge, wo man dann doch am Körper hören muss und wo man sich vielleicht ab einem gewissen Alter dann die ein oder andere Woche mehr Vorbereitung unterziehen muss, damit man dann einfach verletzungsfrei und auch gut in die Saison starten kann.
Es gibt so viele Themen, über die ich mit dir sprechen werde. Ich hoffe, ich komme dann tatsächlich auch zu allen. Ich weiß auch, dass deine Zeit rar ist, dass du mittlerweile als Vater einer kleinen Tochter und auch extremer Familienmensch natürlich viele, viele andere Verpflichtungen abseits des Profi-Eishockeys auch hast. Aber wenn wir ein klein wenig zurückgehen, und es wird heute, und das kann ich dir leider nicht ersparen, sehr, sehr viel um das Thema auch Alter und im Profisport reifen gehen. Aber wenn ich dir als Teenager gesagt hätte, du wirst irgendwann 20 Profi-Eishockey-Jahre auf dem Buckel haben, was hättest du mir geantwortet?
Das wäre etwas so Unrealistisches für mich gewesen, damals so zu denken. Und ich glaube, genau diese Einstellung hat mich bis daher gebracht, dass ich einfach nie der Mensch war. Natürlich hat jeder, man lebt seinen Traum und man hat diesen großen Traum, den man nacheifert. Nur ich habe relativ früh in meiner Karriere begriffen oder die Ehre gehabt, mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, die mich bei allen verschiedensten Situationen unterstützt haben. Einfach zu lernen, dass man es ist im Leben und im Sport nichts garantiert. Man muss einfach jeden Tag das Beste abrufen und morgen ist nicht garantiert. Das heißt, ich weiß, dass ich heute alles draußen gelassen habe, was ich aufbringen kann und morgen ist ein neuer Tag und da heißt es einfach wieder besser werden.
Und das hört sich dann so einfach an, aber wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt, da werden wir dann auch im Verlauf des Gesprächs dazu kommen. Gerade weil viele Eishockey-Fans natürlich nur die Zeit sehen von Mitte September, da beginnt die Saison, bis dann vielleicht Mitte, Ende Mai, wo Team Österreich dann um den Klassenhalt im Regelfall auch spielt. Gerade Team Austria, eine Herzensangelegenheit für dich. Ich glaube, es gibt wenige Namen, die Roger Bader so automatisch auf den Einberufungszettel schreiben darf, wie deinen. Wenn jetzt aber die Saison endet nach dem Nationalteam und was eben viele nicht sehen, die ganzen Entbehrungen, das ganze Sommertraining und dergleichen. Wie sieht diese Phase aus von Ende Nationalteam bis Beginn der Saison? Wie viel Arbeit, wie viel Trainingsaufwand steckt da wirklich schon drinnen in diesen 3 Monaten?
Ja, das ist eigentlich der Großteil. Ich glaube, von der Trainingsintensität und von den Stunden, die man investiert, sind das die 3 Monate, wo eigentlich am meisten reinfließt. Weil nach der WM kommt man mal heim, dann, und natürlich variiert es jetzt je nach Alter, kann ich jetzt mittlerweile aus Erfahrung schon sagen, weil wenn man das mit 20 macht, da bin ich nach der WM heimgekommen und war vielleicht einen Tag müde, habe mich dann einen Tag regeneriert und am nächsten Tag ist das Training eigentlich losgegangen. Da war, bei mir hat es das eigentlich nie gegeben, so eine Pause. Das war einfach alles aktiv immer. Wir sind mit Sport aufgewachsen und wir haben das einfach, das hat uns durch unser ganzes Leben begleitet. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mir für meine Verhältnisse schon relativ viel Pause gebe und da sprechen wir jetzt von einer Woche. Und selbst dann fängt man wieder an, man steigt wieder ins Training ein, weil einfach aufgrund des Nationalteams, das so wie heuer am 26. Mai geendet hat oder am 26. Mai sind wir heimgekommen und dann hat man einfach nur diese 1,5 Monate, bis es dann wieder aufs Eis geht.
Für mich war so einer der Wendepunkte, wenn man so will, dass ich vor 2 Jahren mich an der Stelle mit Thomas Koch unterhalten durfte, der dann auch Einblicke gegeben hat, wie es im fortgeschritteneren Profi-Dasein dann auch ist, gleich wieder in dieses Sommertraining zu starten, auch aktiver zu regenerieren, wie man so will. Und es fällt dann immer wieder das bedeutungsschwangere Wort im Eishockey, das Load Management. Ich glaube, Sebastian Dahm hat das vergangenes Jahr auch geprägt, auch der schon mittlerweile weit jenseits der 30. Wie sieht das bei dir aus oder wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren verändert, wenn man so vom Regelfall ausgeht, langer Playoff-Run mit Red Bull Salzburg, Team Austria, BWM oder AWM und dann aber wissend, dass Ende Juli, Anfang August schon wieder die Einberufung bei Red Bull Salzburg ins Camp stattfindet und dazwischen irgendwo auch eine gewisse Basis für eine lange und hoffentlich erfolgreiche Saison gelegt werden muss. Wie muss man sich das vorstellen, was da zwischendrin passiert und wie hat sich das eben vielleicht gerade über die letzten paar Jahre verändert?
Ja, ich glaube, dass in dieser Hinsicht, wobei ich auch alles respektiere, was andere Sportler machen, in der Hinsicht bin ich einfach komplett anders. Da würde ich mich selbst als richtigen Nerd bezeichnen. Und jeder, der je mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass dieses Load-Management, wie du es angesprochen hast, dass es das bei mir eigentlich nicht so wirklich gibt. Ich habe über meine Karriere ist auf Kontinuität aufgebaut. Man wird nicht gut, wenn man etwas einen Tag macht, nicht zwei, aber wenn man es dann, wie schon gesagt, 20 Jahre jeden Tag macht, entwickeln sich da eigentlich ganz eigene Mechanismen und das macht es für mich einfach so leicht, weil ich es nicht anders kenne. Ich bin so wie jemand von um 8 in der Früh ins Büro geht und seine 8 Stunden arbeitet, sehe ich das schon seit dem Beginn meiner Karriere als Job und ich investiere verdammt viel Arbeit da rein und der einzige Unterschied da ist, dass man, also was man speziell als junger Spieler noch nicht sieht, ist, dass Arbeit wird immer belohnt. Und die Arbeit, das Problem ist, dass die Arbeit nicht unmittelbar belohnt werden muss. Es kann sein, dass, dass es länger keine Erfolgserlebnisse hat. Und man muss trotzdem an seinem Glauben festhalten, arbeiten und irgendwann kommt. Das kann ich jetzt mit einer Garantie sagen. Hätte ich damals auch nicht gewusst. Und wie gesagt, wenn es irgendeinem jungen Spieler jetzt helfen kann, dann kann ich einfach nur den Tipp geben, über Arbeit kommt man zum Erfolg und es ist einfach die Kontinuität, die den Unterschied macht.
Du hast ja angesprochen, dass du das durchaus in frühen Profijahren lernen musstest. Das sehr coole, nicht nur fürs österreichische Eishockey, sondern auch für deinen Dienstgeber Red Bull Salzburg ist, dass du dieses Wissen, das du über die Jahre angesammelt hast, jetzt auch an die junge und jüngste Generation auch weitergeben kannst. Aber ich habe mir natürlich auch ein klein wenig in deinem Umfeld umgehört. Wie war denn Thomas Raffel als Jungprofi? Wie war er denn als Jungspund? Und natürlich war es da relativ naheliegend, mit einem guten alten Bekannten zu sprechen, mit niemand Geringerem als dem Puls24 Eishockey-Experten, dem legendären Trainer und Spieler Greg Holst. Und der hat eine kleine Geschichte zukommen lassen. Ich glaube, wir gehen zurück in deine Teenager-Jahre. Er hätte sie auch auf Deutsch angeliefert, aber hat gemeint, im Englischen kann er sich noch ein klein wenig besser artikulieren, also ohnehin schon. Hofft, dass die allermeisten Hörerinnen und Hörer von Hockey O'Clock auch weiterhin des Englischen mächtig sind. Wir hören mal ganz kurz rein über oder bei einer ganz spannenden Episode und ich habe sie mal so unter Stichwort Fokus gestellt und wie der vielleicht dann auch gewachsen ist und größer geworden ist. Greg Holst über den sehr jungen Thomas Raffel.
Thomas Raffel, do I have a couple of stories about Thomas Raffel? Yes, I do. What a career, really interesting stories about Thomas. 17 years old, big, tall, skinny kid. We call him up from U20 to practice with us. So we're going through training camp and, you know, he's kind of got something and he's got a really good shot. So I call him and a couple of other young players in the room in this little office we had. And we have all these videos up top from, you know, Ron Kennedy from before. It's probably 100 videos up around this room, all organized. Well, he was sitting there, and I think we were going over the forecheck or one of our systems. And the guys were paying attention, except for Rafa. I mean, I looked at him. His eyes, he was just floating his eyes, looking around the room like he was in La La Land. So, Thomas, I'm right here. Oh, okay, coach. So, actually, a funny story. So, not long after that, we had two exhibition games. If I remember correctly, Friday we're playing in Salzburg. If I remember right, we lost 2-1. So I call him in my office and I said, Thomas, sit down. So here's this big guy now. I'm trying to catch eye to eye with him. I said, what was the score? It's Monday now. We played Friday and Sunday. I say, what was the score in Salzburg on Friday? Yes, and he's going, oh, that's me thinking, the Freitag. Yeah, Thomas, this is not a trick question. What was the score? He couldn't get it. Okay, let me simplify this. What was the score last night in Villach? Whoa, he said, bah, that's me thinking. He couldn't get it. Thomas, we lost 2-1 at Salzburg. We lost 3-1 at home last night. The point of this meeting is you got a great shot. We're not scoring. Shoot the puck. Get out of here. Vita saying, okay, coach, off he went. So it was just a funny story, but, you know, he was a young kid, big, tall kid.
Man hört ihm einfach wahnsinnig gerne zu, Greg Holst. bin selber aus dem Schmunzeln nicht rausgekommen. Und auch bei dir, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, nachdem wir das mit Video aufzeichnen, aber wie gewohnt nur, dass das Audio dann auch erscheint. Auch bei dir gab es das eine oder andere Schmunzeln und offenbar auch eine Erinnerung an diese Kabinenansprache. Ist dem auch so?
Ja, ich kann mich, also an diese Kabinenansprache oder an dieses Meeting mit Greg kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und da muss ich einfach zu meiner Verteidigung sagen, dass dazumals der Greg Holst für mich ein anderer Mensch war wie jetzt. Mit 17 Jahren natürlich, man kommt in eine Bundesliga-Mannschaft, das waren damals eine routinierte Mannschaft. Man kommt rein und das, den einzigen Gedanken, den man da eigentlich hat, ist, okay, jetzt haben wir 1,5 Stunden Training, ich will keinen Fehler machen. Wir spielen am Freitag ein Spiel. Ich werde wahrscheinlich 2 Minuten Eiszeit bekommen. Das heißt, wir sind da echt teilweise mit offenen Schlittschuhen auf der Bank gesessen und haben gewartet, bis unsere Zeit kommt. Und ja, wie gesagt, das war einfach, ich kann ihn da nur bestätigen, das ist passiert, wie es passiert ist, da war Nervosität im Spiel und das andere ist natürlich, wenn wir da jetzt die 2 Spiele gewonnen hätten und die mich nicht erinnern könnte, dann würde mir das innerlich ein bisschen nagen, aber wenn man sich an Niederlagen, da sagt man ja diese Short-Term-Memories und deshalb auch, Niederlagen vergesse ich relativ schnell, so oder so.
Da steckt aber viel mehr drinnen und das ist auch deswegen so spannend, weil es hierzulande heißt, wir brauchen mehr Nachwuchs und der Übergang vom Junioren-Eishockey zum Erwachsenen-Eishockey, der ist so schwierig und dergleichen. Und es gibt zehntausende Konzepte, aber dann pro Jahrgang dann doch immer nur eine Handvoll, die sich dann wirklich etablieren können und dann vielleicht auch fürs Nationalteam in Frage kommen. Aber wie war das bei dir eben als Junior, der den Ruf der Kampfmannschaft bekommt oder den der Ruf der Kampfmannschaft ereilt und auch mit dieser Attitüde dann zu wissen, das könnte jetzt der Brotberuf sein. Wie hat sich da mit neuem Fokus, mit deiner Entwicklung verhalten? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, bei mir hat das angefangen mit 16 Jahren eigentlich, ja, weil Wir haben natürlich das große Glück gehabt, dass der Vater aus dem Profigeschäft gekommen ist. Das heißt, wir haben schon sehr viele Sachen mitbekommen und das Größte war einfach, dass alles mit Arbeit verbunden ist. Im Leben wird da nichts geschenkt und die Zeit, was man einfach rein investiert, wird sich irgendwann bezahlt machen und man muss einfach so lange daran festhalten, bis man einmal Erfolgserlebnisse hat. Und das ist bei mir natürlich, das habe ich sehr dem Greg zu verdanken, weil die ersten Jahre waren auch für mich ein sehr schweres Brot. Natürlich, kein Spieler ist jetzt mit Selbstvertrauen überflutet, wenn man beim Spiel in den letzten 5 Minuten seine 3 Shifts bekommt. Aber es waren einfach im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, es waren Sachen, wo ich einfach so viel daraus gelernt habe. Und das ist egal, weil man darf nie vergessen, es ist ein Mannschaftssport. Und wenn man in einer gewissen Situation gerade selbst nicht helfen kann, dann hat man 19, 20 Leute neben sich, die man so unterstützen kann, dass es für sie möglich ist, die beste Leistung abzurufen. Das heißt, in die Richtung hat es mir sehr geholfen und ich glaube, dass ich sehr viel in meinen Handel jetzt als Kapitän auch von damals mitgenommen habe, um eben die jungen Spieler darauf vorzubereiten und auch es ihnen ermögliche, dass sie jeden Tag mit Spaß an den Arbeitsplatz kommen.
Auf diese Kapitänsrolle möchte ich dann auch noch eingehen, aber nachdem du jetzt eben nach 2 Dekaden auch so viele verschiedene Trainer kommen und gehen sehen hast und Greg Holst gerade in Villach auch immer noch diese ikonische Figur ist, was bedeutet dir die Trainerpersönlichkeit Greg Holst?
Ja, ich glaube, der Greg ist einfach ein menschlich, ein unglaublicher Typ und das hat er damals als Trainer gehabt, der Greg war ein Trainer, ich habe seit Greg nie mehr einen Trainer gehabt, was man mit ihm vergleichen kann, weil er einfach natürlich ein sehr guter Spieler auch war, das darf man nicht vergessen. Und das heißt, es muss nicht sein, dass wenn man ein guter Spieler ist, ein guter Coach sein muss, aber er hat dieses Mittelmaß so gefunden, dass er eigentlich, ich würde ihn perfekt als Players-Coach beschreiben, dass er einfach selbst durch Situationen gelernt hat, in denen er war und das so weitergegeben hat. Und das hat alles, was er gemacht hat, hat er begründen können. Wenn er zu dir gesagt hat, nach dem Training stellt er auf der Blauen auf und wir sind da teilweise Liniensprints gelaufen, dass wir mal erst gehen dürfen, wenn der Erste nicht mehr laufen kann, dann natürlich denkt man sich als Junger, sagt man nichts und im Nachhinein sind es einfach diese Sachen, man lernt über seine Grenzen hinauszugehen und das ist in meiner Karriere so oft der Fall gewesen und das heißt, ich glaube, der Greg ist mitunter einer der Trainer, von denen ich sicher am meisten gelernt habe, speziell, weil ich ihn gehabt habe in einem Abschnitt meiner Karriere, wo einfach der Trainer das Wichtigste ist.
Und dann spannen wir den Bogen in die rasch näher kommende Saison 2023-2024 mit Oliver David, ein neuer Head Coach, der das Regiment von Red Bull Salzburg führt, der dem höchst erfolgreichen Matt McIlvain nachfolgt, der eine erfolgreiche Titelverteidigung auch zu verantworten hatte. Für all diejenigen da draußen, die vielleicht die Preseason und alles, was in der Offseason passiert ist, noch nicht ganz so genau verfolgt haben und auch Oliver David als Typ noch nicht einschätzen können, aber das mit Matt McIlvain sehr wohl konnten. Was sind denn so vielleicht Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede? Was ist Oliver David für ein Typ?
Menschlich sehr locker. Also insofern ich das jetzt nach 2 Wochen sagen kann. Ich glaube, das wäre ein bisschen unfair, wenn man da einen Menschen nach 2 Wochen beurteilt. Aber ich muss von vornherein sagen, dass ich in meiner ganzen Karriere mit keinem Trainer noch ein Problem gehabt habe. Weil ich glaube, das sind einfach Sachen, mit denen sollte man sich als Spieler gar nicht zu sehr beschäftigen. Weil man kann davon ausgehen, dass Red Bull Salzburg einen Trainer anheuert, der ins Konzept passt. Und ich glaube, dass auch er ein sehr attraktives Eishockey spielen wird. Es muss jetzt nicht der ganze Wagen umgedreht werden, weil wir über die letzten 4 Jahre mit dem Matt sicher was aufgebaut haben, wo wir gesehen haben, es funktioniert. Wobei man sicher sagen muss, dass auch der Oliver seine Unterschrift, da wird sicher erkennbar sein am Eis.
Kommt von einem höchst erfolgreichen Programm, nämlich vom Finalisten in der National League, hat dort die letzten 3 Jahre in Diensten des EHC Biel, unter anderem auch Fabi Hofer unter seinen Fittichen gehabt. Was ich immer so spannend finde, gerade du in deiner Kapitänsrolle, wie so die erste Kontaktaufnahme aussieht zwischen dem mutmaßlichen Anführer des Teams und dann aber eben auch dem Anführer des kompletten Konstrukts. Und nichts weniger ist im Regelfall bei Red Bull Salzburg dann auch der Head Coach. Das ist eine Figur mit Strahlkraft, die dann natürlich auch weit über die Kampfmannschaft hinaus Wirkungen hat. Wie war so das erste Telefonat, das erste Aufeinandertreffen? Ist das lockerer Smalltalk oder wird da schon gesagt, Tacheles Thomas, so geht's?
Das erste war eigentlich ganz, ganz locker. Das war ein Dampere bei der WM. Da hat er sich ein paar Spiele angeschaut und wie dann die WM aus war, waren wir noch 2 Tage in Tampere und da haben wir uns dann mit dem Peter Schneider, mit dem Ali Vukovic, Nissner, da haben wir uns alle zusammen da mit ihm getroffen, sind in ein Hotel frühstücken gegangen und das war ganz easy. Ich meine, beim ersten Meeting, wenn da 6 Leute sitzen, ein neuer Trainer, da ist natürlich die Chance, dass man sich da jetzt groß Austausch eh sehr klein, weil er wollte natürlich mit jedem ein bisschen interagieren und das war, wie gesagt, Smalltalk und dann im Laufe des Sommers hat sich der Trainer natürlich die Zeit genommen. Ich hab einige Telefonate mit ihm gehabt, wo wir eben gesprochen haben über die letzten Saisonen, über die Mannschaft, wie dieses ganze Entwicklungsprogramm, was wir da aufgebaut haben, funktioniert und er war eigentlich er ist sehr lernbereit auch. Das merkt man, dass er auch wissbegierig ist, Neues zu lernen. Und natürlich hat er dann seine Sachen gesagt, was sie jetzt in Biel zum Beispiel gemacht haben, was für ihn funktioniert hat. Und da müssen wir einfach einen Mix finden, das für unsere Mannschaft am besten funktioniert. Und ich glaube, da haben wir es recht gut zusammengefunden.
Das ist insofern auch spannend, weil Red Bull Salzburg zum wiederholten Male in einer Position ist, wo man als Double-Gewinner den Angriff wagt auf einen Titel-Hattrick. 2 Titelverteidigungen in Serie gab's in der modernen Ära des Eishockeys noch nie. Und das letzte Mal, als man in der Situation war, das war unter Dan Ratushny. Und da war auch dein Nordamerika-Abenteuer mit dazwischen. Und dann hat aber jemand neuer übernommen mit Greg Poss. Und das ist so eine ganz spannende Geschichte. Und ich weiß schon, es gibt immer viel Roster-Turnover bei Salzburg. Im Regelfall ohnehin weniger als bei vielen anderen Titelmannschaften, die dann im Regelfall auch leer gekauft werden, wenn man so will. Aber wie ist so die Ausgangslage und die Erwartungshaltung? Intern, extern ist eh klar, jeder erwartet sich von Salzburg den Titel. Aber wie geht man mit neuem Head Coach und dann aber vielen gleichen Gesichtern in der Kabine diese Mission, dritter Titel in Serie an?
Ja, das Lustige daran ist, ich bin jetzt, das ist meine 14. Saison mit Red Bull und die Ziele waren eigentlich, die haben sich nie geändert. Egal, ob wir in der ersten Runde im Playoff ausgeschieden sind, war das Ziel zu Beginn der Saison der Meistertitel. Die Ziele sind natürlich hoch gesteckt und ja, wir haben einfach aus Situationen wie damals gelernt und man darf nicht glauben, wenn man zweimal gewinnt, dass man dadurch eine bessere Chance hat. Das Einzige, was man weiß, dass jede andere Mannschaft, man wird zum Gejagten und jede Mannschaft wird natürlich gegen uns höchstwahrscheinlich das beste Hockey abrufen. Und deshalb hat es einfach sehr geholfen, dass wir haben etwas sehr Gutes in der Mannschaft. Und das ist einfach, ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, heute Vormittag ans Training, bei uns ist jedes Training wie ein Game 7. Es ist einfach so eine ehrgeizige Truppe, dass wir brauchen eigentlich drei Trainer und ein Trainer muss nur schauen, dass da nicht irgendwo Streitereien am Eis ausbrechen, wenn man irgendein Spiel oder irgendeine Competition macht. Und ich glaube, das hilft uns sehr weiter. Und wir halten den Fokus einfach klein, weil wir wissen, im August, im September, im Oktober kann man keine Meisterschaft gewinnen. Es ist dieser ganze Prozess, was über eine lange Saison führt, wo genauso die Tiefen wie die Höhen drin sein, wo man einfach einen Weg finden muss, dass man die Lows ganz niederhaltet und wenn man ganz oben ist, wenn man Selbstvertrauen hat, dann ist es die Zeit zu arbeiten. Und das macht einen gut und wie gesagt, man muss einfach den ganzen Grunddurchgang, man muss die Playoffs, man muss alles nützen, alles Lernhafte mitnehmen und dann ist das eigentlich alles automatisch, dann bereitet man sich auf eine harte Playoff-Serie, auf eine harte Finalserie oder so wie es voriges Jahr war eben oder heuer am Ende der Saison mit einem Spiel 7. Da passieren keine Sachen, was man nicht kennt. Es passieren Sachen wieder und wieder und wieder und da ist es einfach die Frage, lernt man daraus? Macht man den Fehler nur einmal oder wird man einfach rückfällig, fällt wieder ein altes Muster und da liegt es jetzt einfach an uns, dass wir das die Spannung in der Mannschaft hochhalten und die machen wir da eigentlich über das überhaupt keine Sorgen, dass wir Erfolg haben werden. Es ist einfach mit der ganzen Arbeit über die Saison verbunden.
Ich möchte auch das Spiel 7 in der vergangenen Meisterschaft im Finale gegen den HCB Südtirol auch noch dann im Speziellen zu sprechen kommen. Aber gerade weil auch Matt McIlwain an dieser Stelle gern gehörter Interviewpartner war und der auch nach beiden Meisterschaften ein klein wenig über diese Reise auch der Meistermannschaft gesprochen hat. Eines, das bei ihm immer wieder vorgekommen ist und ein Konzept, das er auch eingezogen hat, das war diese Brotherhood innerhalb des Teams. Der Kit, wenn man so will, der das Ganze zusammengehalten hat, wird die Brotherhood auch ohne McIlwain unter Oliver David weitergeführt oder gibt schon eine Alternative oder sind das noch teaminterner?
Na, auf alle Fälle. Ich glaube, diese Brotherhood, ich meine, der Matt hat natürlich diese ganze Idee rundherum gehabt und der hat sich da immer gut eingebracht. Er war einfach der Typ, der immer Sachen zum Anhalten gesucht hat. Und das hat uns als Mannschaft einfach gut getan, weil wir einfach etwas gehabt haben, wenn es nicht so läuft, an dem wir festhalten. Aber dieses Brotherhood ist eigentlich nichts Neues. Und im eigentlichen Sinne ist es da einfach das, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen zurückschweifen, wie ich damals als Junger angefangen habe, in der Bundesliga zu spielen, da hat es gegeben ältere Österreicher, Ausländer und dann die jungen Österreicher. Die Ausländer und die älteren Österreicher haben das Wort in der Kabine gehabt und die jungen Österreicher haben die Anweisungen ausgeführt und waren halt so ein Teil der Mannschaft. Und wir haben das eben speziell mit dem Kommen von Matt begonnen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Meisterschaft gewinnen. Wir brauchen jeden Einzelnen an Bord. Und es sollte eigentlich keine Rolle spielen, wie alt der Spieler ist, wie viele Spiele ein Spieler gespielt hat, wo ein Spieler gespielt hat, sondern jede Stimme zählt. Und wir wollen einfach einen Platz, einen Ort schaffen mit der Kabine, wo jeder Spieler, egal zu welchem Tag, in die Kabine kommt und das einfach wie ein Happy Place ist, wo man hingehen kann, wo man plaudern kann. Es geht nichts nach außen, was in der Kabine passiert, passiert in der Kabine. Und das ist einfach dieses Sicherheitsgefühl, was, glaube ich, einem jungen Spieler, der mit der Erfahrung vielleicht noch nicht dort ist, enorm hilft und einfach das Selbstvertrauen sehr hoch haltet.
glaube, gerade diejenigen, die letztes Jahr den Playoff-Run von Red Bull Salzburg miterlebt haben und dann letztlich auch den Titelgewinn miterlebt haben, die können das sicherlich bestätigen. Gerade welche Key-Cogs, nenne ich es jetzt mal, welche Schlüsselspieler auch altersunabhängig variabel einsetzbar und austauschbar waren und alle im Kollektiv aufgezeigt haben. Da erinnert man sich wahrscheinlich an die Paul Hubers, die Harnische dieser Welt und auch Lukas Thaler. Was da alles passiert und vorwärts gegangen ist, das war schon relativ beeindruckend. Auch diese drei genannten, die jetzt exemplarisch für so viele andere stehen werden, natürlich Teil dieser 2023-2024 Mannschaft sein. Aber wenn wir in den vergangenen April zurückspringen, wenn wir deine Playoff-Reise, nenne ich es jetzt mal, weil die US-Amerikaner auch so gerne von Journey sprechen, nochmal Revue passieren lassen. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich bei Halbfinale 2 in Klagenfurt zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg im Kabinengang stehen durfte und Interviews und kleine Beobachtungen liefern durfte. Und auf einmal hinter mir huscht Thomas Raffel nach einem Workout vorbei. Du warst da gerade nicht Teil der Mannschaft, weil noch angeschlagen und natürlich hart am Comeback arbeitend. Und du hast es eingangs schon angesprochen, du willst immer spielen, aber wie viel bitterer ist es, in den Playoffs nicht spielen zu können? Wie viel mehr, wie viel härter hat dich das dann auch am Comeback arbeiten lassen, um in den Playoffs in jedem Fall wieder Teil der Mannschaft sein zu können?
Ja, natürlich enorm. Es schmerzt natürlich im Playoff doppelt. Aber ich glaube, man muss einfach den richtigen Weg finden. Man kann sich da jetzt nicht irgendwo in ein Loch graben, sondern muss einfach positiv an die Sache rangehen. Und ich habe einfach versucht, dass ich, egal ob es nach Klagenfurt oder wenn es woanders gewesen wäre, mit nach Klagenfurt reise und einfach versuche, die Mannschaft unterstützen, wie ich kann. Und wenn das ist, wenn es heißt, es sind Bananen aufzuschneiden vor dem Spiel oder während in den Drittelpausen vielleicht eine Getränke bringen den Jungs, dann macht man das gern, weil einfach die Wertschätzung dann auch von den Jungs zurückkommt. Und das gibt einfach Hoffnung. Und ich habe da einfach einen Top-Physio-Stab gehabt, die mich da dann Gott sei Dank relativ schnell wieder zurück ins Spielgeschehen gebracht haben.
Fast forward, wenn man so will, zur Finale 7. Es geht mit einem 0-1 Rückstand aus Salzburger Sicht in die zweite Drittelpause. Nimm uns mal mit in die Kabine, was dort los war. Wie die Geschichte ausgegangen ist, war klar. Dein Treffer zum 1-1 und dann Nicolai Meyers Championship Winning Go zum 2-1 wenige Minuten vor dem Ende. Das heißt, der HCB Südtirol war eigentlich nur 20 Minuten davon entfernt, Champion zu sein. Was war in dieser zweiten Drittelpause los, dass es schließlich den Ausschlag in Richtung Salzburg gegeben hat?
Ja, ich glaube, auch das hat schon viel früher begonnen. Das hat bei uns in der regulären Saison angefangen, wenn man bedenkt, was wir für ein Potenzial in der Mannschaft haben, offensiv. Und wir trotzdem, ich glaube, 40 Spiele von 52 mit einem Torunterschied gewonnen haben und sehr viele Spiele gehabt haben, wo wir nur zwei Tore schießen. Das war unser großes Ziel, damit, dass wir ein offensiver Spieler, der bereit ist, defensiv zu arbeiten, wird auf lange Sicht erfolgreich sein. Und das haben wir bis zum Ende hingebracht. Und in dieser zweiten Drittelpause, ich kann nicht sagen, dass es außer positiver Energie etwas anderes gegeben hat. Wir haben gewusst, es ist ein Schuss, der das Spiel wieder unentschieden macht und dann sind wir im Spiel. Und wir haben einfach an das ganze mentale Training und alles, was wir über die ganze Saison gelernt haben, haben wir so vertraut, dass es dann eben am Ende aufgegangen ist. Und auch wenn es nicht so gewesen wäre, auch wenn es anders geht, hätte man den Hut vor Bozen ziehen müssen und wir hätten uns trotzdem nicht verstecken müssen. Wir haben einfach gewusst, wir lassen alles draußen und am Ende geht die bessere Mannschaft der Sieger vom Eis.
Jetzt hast du die Ausläufer der Pierre Paget-Ära zu Red Bull-Zeiten auch noch miterlebt. Und Pierre Paget hat, glaube ich, auch nach dem ersten Titel dieses mittlerweile legendäre Mantra geformt oder ist dafür verantwortlich, dass nach einer Championship-Season 30% des Kaders ausgetauscht werden müssen, damit junge, frische, hungrige Kräfte den Kader weiter mit ihrer Energie, wenn man so will, anreichern. Wenn man auf den aktuellen Roster von Red Bull Salzburg blickt, da ist ganz viel ähnlich zu dem in der Vorsaison. Es gab natürlich mit Dominik Heinrich einen großen, aus österreichischer Sicht, Abgang. Mit Ryan Murphy wurde ein Import-Defender verpflichtet, offensiv mit Adam Pearl ein neuer Nordamerika-Legionär, aber ansonsten de facto überall, hüben wie drüben, oben und unten dieselben Gesichter. Wie viel Turnover nach einer Championship-Saison braucht es tatsächlich? Wie viel Kontinuität ist auch für dich wichtig, um diese Mission doppelte Titelverteidigung in Angriff zu nehmen?
Ah, ich glaube, das ist eine ganz schwere Frage jetzt zu verallgemeinen, weil man darf nicht vergessen, in die Mannschaft der letzten Jahre hat auch der Matt sehr viel Einfluss gehabt. Und ich weiß von Matt, wenn der Matt gemeinsam mit dem Helmut Schlögl eine Mannschaft zusammenstellt, dann ist es nicht einfach, wir brauchen die besten Spieler, sondern der Matt hat von Anfang an immer die richtigen Spieler gesucht. Und hat sich auch jetzt nicht geändert. Auch mit dem Oliver mal wieder ein Trainer, der da ein sehr gut aufgestellt ist mit seinem Hockey-Know-how. Und das ist einfach, wenn man die richtigen Spieler hat und man sagt immer, wenn man gewinnt, das nächste Jahr ist das Schwerste. So wie man sagt, die erste Profisaison ist noch leichter als die zweite. Natürlich, man hat immer was zu beweisen. Und das, was da einfach in Kraft tritt, ist einfach, das befindet sich auf 10 Zentimetern, das ist zwischen den Ohren. Natürlich kann man dieses Sättegefühl bekommen, wenn man gewinnt, dass man etwas erreicht hat, aber es kann auch genauso gut Ansporn für mehr sein. Und wenn man in unsere Mannschaft reinschaut, es sind 22 hungrige Boys drin, die kaum warten können, dass es losgeht. Das heißt, über das mache ich mir absolut überhaupt keine Sorgen und nichts gegen die ganzen Schemen, die der Pierre da gehabt hat, aber wie gesagt, das ist einfach nicht zum Verallgemeinern. Und ich glaube, wenn man es einmal geschafft hat, so eine Mannschaft zusammenzustellen, die so funktioniert, wie wir das tun, dann ist das natürlich jetzt einfach an uns zu beweisen, dass es auch so funktionieren kann.
Man merkt schon, und glaube auch über das komplette Gespräch, über das da einfach sehr, sehr viel, ohne dir nahe treten zu wollen, Altersweisheit auch drinnen steckt. Aber das passiert dann wahrscheinlich, wenn sich eine erfolgreiche Karriere, das ist rausbekommen, so lange auch spannend. Und das war auch so ein kleiner Anlassfall, bei Greg Holzball nachzufragen, was er denn glaubt, was so spannende Life-Lessons auch gewesen sein könnten, weil keine Karriere verläuft stagnierend, beziehungsweise nur exponentiell. Es gibt bei jedem Profi Höhen und Tiefen, und einigen dieser Höhen, aber auch einer potenziellen Tiefe hat er sich mal gewidmet. Möchte mal ganz kurz mit dir reinhören und dann mit dir drüber sprechen.
So let me say another part of the story, which is a really interesting part. He plays for us for a couple years and he's getting better, he's getting stronger, he's in really good shape. The Kelowna Rockets, where I do live in Canada, they call him and they get him, however they did it, with the agent, and he was going now to play major junior in Kelowna in the WHL, a top organization. He gets there, and before the coaches go on the ice, and I know the coaches, he is practicing with the players, just scrimmaging, and Kim Gellert calls me. Now, Thomas is 19, bigger, getting stronger, great shape. Kim Gellert, a buddy of mine, phones me and he says, Holstein, tell Raffle to get a freaking agent because he's not going to be here long. So, wow, that's exciting. I said, great. But here's what happens. It's so structured on a lot of teams in the major junior. Kelowna starts. And there's meeting and there's videos. I mean, I think Thomas could probably tell you better. It is so structured where you have to go A, B, C, D. I think he had a little bit of trouble with that. He wasn't like a freelancer can just play. So after a bunch of games, what do? They trade him to Swift Current. I think he went there for 14 games. Didn't work out. They send him down to freaking Des Moines, USHL. Wow, this is tough on a kid's confidence. We bring him back, I think it was just after Christmas. Well, the poor kid was mentally a mess. But we stuck with him. it took him a couple months of practice just to be able to do the drills. But we said, look, let's take our time. He'll find his way. You know, what do you learn out of this? You're basically a piece of meat in this game. So he's learned that now. Can we get him back? Yeah, he kept working. And by the time the playoffs come, he started to come around, had a good playoffs for us. And what happened in that 2000, 05, 06, we won the championship, and Thomas Raffel was a part of it. He learned a lot. He found his way.
Und ich habe mich auch für diese Episode entschieden, dass wir sie einspielen und den Hörerinnen und Hörern mitgeben, weil es eben auch zeigt, dass so verdiente, so große Karrieren wie deine diese Bumps and Bruises dann tatsächlich auch haben. Und ich glaube, der Schlüsselsatz oder die Schlüsselwendung war Piece of Meat, dass man in Nordamerika tatsächlich nur dieses Fleischstück ist. Und ich glaube, Christoph Brandner hat das vor vielen Jahren an dieser Stelle mal so bezeichnet, dass du halt eben einfach nur diese Humanaktie bist, die hin und her geschoben wird, wenn es aus welchen Gründen auch immer. Und da gibt es Hunderte, die nicht passen können. Und du hast diese Nordamerika-Erfahrung ja auch zweimal gehabt. Einmal als Junior, wenn man so will, und dann nach der letzten erfolgreichen Titelverteidigung oder nach dem Titel 14-15 mit Red Bull Salzburg, dann ein zweites Mal, als du in die Organisation der Winnipeg Jets dann auch gewechselt bist, dich verletzt hast und dann die Saison in der American Hockey League auch absolviert hast. Worauf ich hinaus will, ist schlicht und ergreifend, wie viel mehr appreciated man dann in einer Organisation so unumwunden beziehungsweise gesetzt wichtig zu sein und eben nicht dieses Stück Fleisch in Nordamerika, das hin und her geschoben wird?
Ja, es war natürlich ein Lernprozess. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, natürlich war es eine Situation, wo ich, wenn man es einmal durchlebt hat, weiß man es natürlich besser. Aber es war damals, um nochmal ein bisschen auf das einzugehen, dass ich da das vielleicht schilder, wie das war. Ich bin dann nach Kelowna, es war alles neu. Du spielst in einer super Halle, weißt, du bist in einer super Organisation. Und ich bin top vorbereitet gekommen. Ich hab mir da sehr große Hoffnungen gemacht, habe auch mit den Trainer gesprochen und sie haben mir das eigentlich alle, sie haben meine Fitness, sie haben alles gelobt und haben mir gesagt, ihnen gefällt, wie ich spiele. Und es ist dann einfach in diesem Jahr, der Start war ein bisschen wobbly. Und damals war die Situation, dass eben damals mit dem Alexander Adler, der war in Vancouver, der war verletzt, den haben sie eigentlich für die NHL geplant gehabt. Es sind nur zwei Imports erlaubt und den haben sie dann zurückgeschickt nach Kelowna und dann war einfach ein Import zu viel und ich kann mich noch genau erinnern, das war damals im November, Anfang November, da hat mir mein Mitspieler, ich bei Gasteltern gewohnt, der Mitspieler hat mich in der Früh abgeholt, wir sind zum täglichen Training gefahren in die Halle und ich gehe als 18-jähriger Junge dort in die Kabine rein und meine Taschen ist gepackt. Und die anderen Spieler haben mich angeschaut und es hat eigentlich keiner was gesagt. Es sind alle weitergegangen und bis dann eben der Trainer gekommen ist und gesagt hat, du, wir haben dich jetzt getradet. Und es gibt folgende Optionen. Du könntest nach Moose Jaw oder nach Swift Current gehen, was mir besser liegt. Und natürlich einen 18-jährigen Jungen aus Villach in der großen weiten Welt, Swift Current, das hätte genauso auf Hawaii irgendwo sein können. Ich hab keine Ahnung gehabt. Und ich habe dann kurz mit meinem Manager, damals dem Patrick Belloni, telefoniert und der hat gesagt, ja, ich soll mir da keinen Kopf machen, das ist ganz normal. Das sind diese Abläufe, was da halt hin und wieder passieren. Okay, dann bin ich ins Taxi, zurück zu den Gasteltern, habe meinen Koffer gepackt und am Nachmittag ist mein Flieger gegangen. Und ich bin damals in Kelowna, war es Ende Oktober, es war damals ein sehr warmer Sommer, es hat 25 Grad noch immer gehabt, oder um die zwischen 20 und 25. Ich bin mit der kurzen Hose, mit einem Hoodie, mit der Eisgetasche, mit meinem Koffer zum Flughafen, gerade dass ich wusste, wo ich die Tickets und alles herkriege. Hab das dort alles selbst arrangieren müssen und bin dann in diesen Flieger rein und ab nach Swift Current und bin ausgestiegen am Flughafen in Regina und da hat es auf einmal gehabt minus 5 Grad und ich bin mit der kurzen Hose und mit dem Hoodie dort gestanden und hab mir dann aus der Eisgetasche am Flughafen weil der Koffer auch noch zu spät gekommen ist, das Aufwärmband drüber angezogen, alles, was ich anziehen habe können, und habe dann eine Nummer gekriegt, bei der ich mich melden habe müssen, eben von Swift Current, und habe gefragt, du, wie läuft das da jetzt ab? Natürlich nervös, mit ein bisschen gestockten Englisch auch noch, natürlich die Kommunikation war da jetzt auch nicht gerade die beste. Und sie haben gesagt, ja, das ist kein Problem, du gehst da vor am Flughafen und steigst im Bus Nummer 135. Und ich bin voll gebockt dort rausgegangen, bin in den Bus, und das war so ein richtig alter Greyhound-Bus, der ausgeschaut hat wie ein Red Bull-Dosen, der hat silber geglänzt, und ich bin in den Bus rein, das war voll gebockt. Und bin dann 2 Stunden nach Swift Current gefahren und habe mir schon gedacht am Weg, wo bin ich denn da jetzt? Also, wenn man sich auf einen Maulwurf-Hügel raufgestellt hätte, hätte der Blitz getroffen. Also das war eben eine Stunde lang gefahren, man hat keine Häuser, gar nichts gesehen. Bis ich dann dort angekommen bin, bei dieser Halle. Und dann bin ich zu neuen Gasteltern, da habe ich dann mit einem anderen Spieler zusammen gewohnt, der mir das eher ein bisschen erleichtert hat als das Ankommen dort. Und am nächsten Tag stehst du da mit einer neuen Mannschaft am Eis, und ja, natürlich war das schon eine schwere Zeit. Speziell als wenn man natürlich da hinkommt und das ein bisschen kennt schon, dann ist es natürlich anders. Aber ja, es war einfach ein Grind. Und trotzdem, man muss da durch, und dann natürlich fängt man dann an nachdenken, und dann haben wir die sportlichen Leistungen einfach nicht mehr so zusammengepasst, ist dann einfach alles Hand in Hand gegangen, und dann glaubt man, es kann nicht schlimmer werden, und auf einmal heißt es, es wird wieder ein Trade sein. Und dann, das ist dann schon sehr viel gewesen. Dann ist es nach dem Moin gegangen, wieder zu Gasteltern. Also im Endeffekt habe ich einfach nicht mehr gewusst, wo bin ich jetzt. Und das war einfach sehr viel, und da bin ich dann einfach dankbar gewesen. Ich habe mich da so gefreut, dass ich wieder in eine vertraute Umgebung kommen kann mit Villach, und habe dann gleich vom Greg eben wieder die Chance bekommen, mich in die Mannschaft reinzuarbeiten. Aber es hat einfach, wie er erst gesagt hat, es hat gedauert, bis ich das wieder alles aufgebaut habe. Und ja, im Endeffekt hat es dann alles ein Happy Ending gehabt, und man weiß dann einfach alles sehr zu schätzen.
Und das ist aber nochmal probiert mit Nordamerika, und ich stelle jetzt einfach mal so einen Raum, und du darfst es dann gerne auch richtig stellen, dass wahrscheinlich auch die höchst erfolgreiche Karriere des Bruders in der National Hockey League vielleicht was damit zu tun gehabt haben könnte, der es dann letztlich auf über 600 Einsätze für Philadelphia, Washington und Dallas gebracht hat. Und gerade wenn man die NHL verfolgt und auch die Minors, und wie viel wirklich right time, right places, wie viel mit Verletzungsglück und oder Pech zusammenhängt, dann ist es eigentlich eher ein Wahnsinn, wer es alles in die NHL geschafft hätte. Und ich glaube, ob deiner Vita eine NHL-Karriere hättest du sicher auch nicht nur anstreben können, sondern auch erfüllen können. Was hat dich aber tatsächlich dazu bewogen zu sagen, okay, Nordamerika, einmal probier es noch in der Saison 15-16?
Ich hab den Traum nie aufgeben. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, es nochmal zu probieren, würde ich morgen im Flieger steigen und wieder hinfliegen. Also es ist einfach das right place, right time. Das ist eigentlich der Großteil. Weil wenn du gut genug bist, sie finden dich überall. Ich habe damals sehr viel bevor ich nach Winnipeg bin, eben mit Scouts gesprochen, und allein dieses ganze Prozedere, was da vorgeht mit den Scouts, mir hat auf einmal der Equipment Manager von uns angesprochen, dass ich in Scouts angerufen habe, wie ich in der Kabine bin oder wie meine Persönlichkeit ist. Dann da habe ich Telefonate gehabt, wie es in der Familie ist, wie war die Erziehung. Also es sind so viele Sachen interessant für sie. Man sieht schon, es werden sich sehr viel Gedanken gemacht, dass man eben die richtigen Spieler findet. Und ich glaube, die Möglichkeit, was ich damals bekommen habe, das ist unbezahlbar. Und ich muss auch sagen, auch mit dem Ausgang, so wie er war, bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dort zu spielen. Ich weiß, dass ich dort spielen hätte können. Da bin ich mir sicher, es ist einfach, es hat nicht sein sollen. Es sind dann einfach im falschen Moment die falschen Verletzungen gekommen, und das hat mir am Ende dann einfach sehr viel Zeit gekostet, sehr viel Zeit vom Eis weggekostet. Und am Ende muss man dann einfach mit dem Leben aufstehen und weitermachen.
Das vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die dann mit dem einen oder anderen Spieler auch vielleicht auf NHL-Niveau etwas schärfer ins Gericht gehen. Es gehört so viel dazu, zu einer langen und erfolgreichen Karriere in der National Hockey League. Und welche Faktoren da mitunter alle beteiligt sind, das kann man als Außenstehender nur ganz schwer beurteilen. Du hast es gesagt, Potenzial wäre sicherlich da gewesen, hat nicht sollen sein, aber der Nordamerikaner Verlust ist in dem Fall unser Gewinn in der Winterday Eishockey League. Und das bringt mich auch wieder zur kommenden Saison, eine äußerst spannende am Papier, auch für deine Wenigkeit, nämlich durchaus historisch die 20. im Profi-Eishockey, die 14. für Red Bull Salzburg, erneut mit dem ikonischen C, dann auch auf der Brust, gehe ich jetzt mal davon aus, außer Oliver David möchte nochmal neu wählen lassen, aber was soll eine neue Wahl schon zutage fördern, das nicht ohnehin schon da war. Haben wir mal so ein klein wenig über die Roster hergemacht und so geschaut, wie viele Spieler denn mehr Lenze zählen, mehr auf dem Buckel haben als deine Wenigkeit. Hand aufs Herz, wie viele ältere Spieler gibt es aktuell in der Winter Day Eishockey League als dich?
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 2. Stimmt das?
Ja. Völlig richtig. Jean-Philippe Lamoureux in Diensten des VSV und Giga Pavlin bei Olympia Ljubljana.
Ja.
Wie geht's einem damit, wenn die ganzen jahrzehntelangen Weggefährten dann langsam aber sicher wegbrechen und man sich vielleicht auch einer sportlichen Endlichkeit bewusster wird? Thomas Koch wird zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten nicht mehr in der, also mit einer Unterbrechung, klar, aber trotzdem in der heimischen Liga nicht mehr die Stiefel schnüren. Bernhard Starkbaum wird nicht mehr deine Schüsse abwehren. So viele verdiente Kräfte, die nicht mehr sind in Graz, Kevin Moderer und Daniel Oberkofler. Wie geht's dir mit diesem tatsächlichen Wandel der Eishockey-Zeit?
Ja, ich glaube, es ist einfach so. Das ist alles nimmt irgendwann einmal ein Ende. Nur wann das Ende ist, das schreibt niemand vor. Das heißt, ich muss sagen, wenn ich jetzt und 5 Jahre zurückdenke, merke ich keinen Unterschied. Das ist einfach die Zeit, was man rein investiert. Man muss einfach was geben dafür und dann sehe ich da überhaupt kein Problem, wenn ich da noch einige Jahre spielen kann.
Langes, erfolgreiches Wirken bringt dann natürlich auch mit sich, dass man sich für den einen oder anderen Rekord nicht qualifiziert, aber dann langsam auch in die Nähe rückt. Und das Spannende bei Red Bull Salzburg ist, dass es aktuell ein Three-Way-Tie gibt, wenn man so will, mit den All-Time-Punkten, die für Salzburg erzielt worden sind, nämlich 546 Punkte, die du in deinen 627 Spielen erzielt hast. Das ist ex aequo Platz 1 mit John Hughes und mit Matthias Tratnik. Wenn man sich jetzt so vergegenwärtigt oder wenn du dir vor Augen führst, dein nächster erfolgreicher Scheibenkontakt bei einem Scoring-Play, ob jetzt als Torschütze oder als einer von 2 Assistenten, bedeutet, dass niemand in der Geschichte und zur erfolgreichen Geschichte von Red Bull Salzburg mehr Punkte erzielt hat. Was bedeutet dir das?
Ich glaube, wenn mir das vielleicht nach meiner Karriere fragst, vielleicht kann man da ein bisschen reflektieren und dass es dann ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnt, aber ich bin generell nicht so dieser Mensch, der so an Statistiken festhält, weil ich einfach glaube, dass gerade den Eishockeysport so viel mehr ausmacht als Punkte. Wenn man ein Spiel gewinnen hat, ist das wahrscheinlich zu 90% Drecksarbeit, Arbeit, was jetzt nicht so wertgeschätzt wird wie Punkte. Und da muss man auch sagen, ich war immer in der günstigen Rolle, dass ich einen Spot gehabt habe am Powerplay, dass ich relativ viel oder sehr viel Eiszeit bekommen habe. Das spielt natürlich am Ende der Karriere dann eine große Rolle. Und ich glaube, auch Spieler, auch wenn man jetzt weniger Punkte hat, sollte die Wertschätzung gleich sein. Und das heißt, ich muss sagen, jetzt schenke ich denen nicht so eine große Aufmerksamkeit.
Dir ist klar, dass du am Ende der Karriere, und irgendjemand hat dich unlängst als der Tom Brady des österreichischen Eishockeys bezeichnet und gemeint, der spielt bis weit in die 40er hinein, da komme ich dann auch noch dazu, dass du am Ende der Karriere, egal wann das dann auch sein wird, hier dann nochmal Rede und Antwort stehen musst zu all den Rekorden, die du bis dahin auch dein eigen nennen wirst. Ich möchte aber vielleicht zur Ausrichtung und Orientierung der Fans in der kommenden Saison noch ein klein wenig tiefer graben, was vielleicht jetzt auch so diese Fokuspunkte sind. Natürlich die Meisterschaft immer wichtig. Insofern pikant, als dass es die dritte aufeinanderfolgende wäre in einer hochkompetitiven Liga. Und gleichzeitig ist man natürlich auch wieder in der Champions Hockey League aktiv. Das Ganze mit einem neuen Modus, und auch dort hat man auf Seiten von Red Bull Salzburg schon ein klein wenig Lunte gerochen, dass es 2018, 2019 tatsächlich bis ins Halbfinale gegangen ist. Was ist so der Hauptfokus? Gibt es einen Hauptfokus? Ist das gleich wichtig? Was ist so deine Priorität? Champions Hockey League? Meisterschaft? Titel? Triple? Wo muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen? Wie muss man das einordnen?
Ja, ich glaube, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob es jetzt die Champions League, die heimische Liga ist, ob es dann in den Playoffs ist. Man braucht einfach diese Grundeinstellung, dass man bereit ist, Spiele zu gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, auch in der Champions League Erfolge einzufahren. Es ist immer schwer, aber allein nur, wenn man die Möglichkeit hat, dass jedes Jahr, dass man weiß, es wird immer eine Mannschaft zusammengestellt, mit der man die Möglichkeit hat zu gewinnen. Das ist natürlich schon einmal ein sehr großer Bonus, und wir Spieler müssen jetzt einfach an den Details arbeiten, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, und dann einfach klein für klein als Mannschaft wachsen, und am Ende ist dann meist oft mehr möglich oder mehr drin, als man selbst glaubt.
Nachdem du ein mit Verlaub alter Hase des Businesses bist und es in der Champions Hockey League zu einer Regelneuerung oder einer Serie an Regelneuerungen kommen wird, die vielleicht dann auch einer Regelrevolution gleichkommen, wie geht's dir mit den veränderten Regeln, dass ab der Saison 23/24 in der Champions Hockey League Powerplays tatsächlich anhalten, auch wenn man ein Tor erzielt, beziehungsweise gegnerische Powerplays beendet werden können, wenn man ein Shorthanded Goal erzielt? Was macht das mit dir? Was hat das auch für Einfluss auf die Mannschaft und die Art und Weise, wie man trainiert? Gerät da dann Powerplay auf einmal noch viel mehr in den Fokus als ohnehin schon?
Ja, ich glaube, dass generell beides, generell die Special Teams mehr in den Fokus geraten, weil es ist dann auch, auf einmal wird es auch interessant, in Unterzahl Tore zu schießen. Und man glaubt es nicht, aber sehr oft sind die Mannschaften im Powerplay am leichtesten verwundbar. Nur man hat es aufgrund des alten Modus oder aufgrund des Modus, den man immer gehabt hat. Natürlich spielt man als Unterzahlspieler spielt man das mehr sicher, dass man über die Zeit kommt. Und jetzt muss man einfach noch mehr aware sein als Powerplay-Spieler, und man wird auch als Unterzahlspieler noch um einiges mehr effektiv sein.
Jetzt gibt es erst das Red Bull Salut für die Salzburger. Das findet am letzten Augustwochenende in Zell am See statt. Und dann wartet aber der brutale Doubleheader zu Beginn in der Champions Hockey League bei Skellefteå und bei den Adler Mannheim. Welches Datum hast du aktuell eingekringelt? Ist es das Salut? Ist es der Champions Hockey League Auftakt? Oder ist es der reguläre Meisterschaftsauftakt gegen den KAC?
Ganz ehrlich, wenn ich was eingekringelt habe, ist es wahrscheinlich morgen 8 Uhr oder 7.30 Uhr, wenn der Wecker geht und ich dann in die Akademie zum Training fahre. Aber ja, es ist jetzt als erstes Mal das Salut, weil wann bekommt man die Möglichkeit, gegen solche Mannschaften zu spielen? Ich glaube, das ist auch nicht überall der Fall, und man kann solche Spiele als Vorbereitungsspiel sehen oder man kann sie einfach als perfekte Vorbereitung für die Champions League sehen. Und ich glaube, gegen solche Mannschaften wird ein großes Eishockey geboten. Und das ist für uns natürlich die beste Ausgangslage, um uns dann auf größere Aufgaben in der Champions League vorzubereiten.
Zu guter Letzt möchte ich noch einmal Greg Holst zu Wort kommen lassen. Das wird dann in der Tat dreimal an dieser Stelle der Fall gewesen sein. Es gibt von ihm noch viel, viel mehr zu hören. Hat man nämlich in sehr kurzen Abständen die ersten beiden Geschichten zukommen lassen und dann hat es ein klein wenig gedauert und dann dürfte ihm vielleicht auch am stillen Örtchen oder wo auch immer noch gekommen sein, hoppla, da gab es ja noch was vorne mit Thomas Raffel. Das ist die kürzeste Episode, dauert nicht einmal eine Minute. Steht auch ein klein wenig unter dem Scheffel, wie viel Angst muss Oliver David vor Thomas Raffel haben? Die Geschichte erklärt warum. Wir hören ganz kurz rein.
Another quick story on Thomas Raffel. 6'4", 215 pounds, third year playing in Phylac, and we start the scrimmage. I always stand at the red line right in the middle of the rink. Well, Thomas, do you think maybe he could figure this out after on the third year where I stand? He would come flying up the freaking boards. I am looking at him. My eyes are wide open, and I'm going, holy shit, here comes the train. I'm going to get freaking killed. He, last second, I would put my stick up and bang into him, and off he went like a freaking freight train. It wasn't that funny, but I said, Thomas, can you figure out that this is where I stand in scrimmage? Oh, sorry, coach. That's Thomas.
Muss Oliver David Angst haben, wenn er an der roten Linie Aufstellung nimmt, oder ist das periphere Sehen mittlerweile so gut entwickelt, dass es kein Problem mehr ist?
Nein, ich glaube, da bin ich jetzt schon so weit. Wenn er am falschen Ort steht, zur falschen Zeit, dann kann ich für nichts garantieren. Aber mittlerweile, glaube ich, nehmen sich die Trainer schon ein bisschen mehr im Schutz, weil man muss ja sagen, dass der Greg oft bei den Trainings einfach, wenn man gesehen hat, dass er vielleicht doch gern noch spielen wird, sich da in Spielsituationen ein bisschen eingemischt hat. Und da hat auch er hin und wieder bezahlen müssen.
Völlig zu Recht. weil es hieß, dir wird noch, oder weil Beobachterinnen und Beobachter der Szene sagen, so wie sich Thomas Raffel fit hält und so wie er aussieht, das wird noch sehr lange dauern. Gibt es für dich ein Alterslimit, das du da gesetzt hast? Ist das von Saison zu Saison? Ist das bis mindestens 40 und dann schauen wir weiter. Wie lange dürfen heimische Eishockey-Fans sowohl von aktuell Red Bull Salzburg als auch Team Austria noch darauf zählen, dich am Eis sehen zu dürfen?
Nein, ich habe mir da persönlich überhaupt keine Limit zu etwas gesteckt. Aber ich glaube, mit dem Eishockey-Sport, es passieren Sachen sehr schnell. Es sind so viele Sachen, was man selbst als Spieler nicht kontrollieren kann, was passieren könnten. Das heißt, wenn man die Frage an 23-Jährigen stellt, wäre die, glaube ich, genau gleich unrealistisch zu beantworten, wie es jetzt bei mir mit 37. Ich bin einfach der Meinung, solange ich fit bin, und da reden wir jetzt nicht von unteres Drittel fit, sondern wir reden von Top-Fit, dann habe ich noch vor, das weiterzumachen, weil es einfach das ist meine Erfüllung und ich habe einfach so eine Liebe zu dem Sport entwickelt, dass mir es so eine Freude macht und deshalb, wenn es so wie jetzt ist, kann das noch lang dauern.
Und genau das, bin ich mir sicher, hören sehr viele Fans von Team Austria und Red Bull Salzburg sehr, sehr gerne, gerade im Wissen, dass so viele große Karrieren die letzten Jahre auch zu Ende gegangen sind. Es ist schön, wenn man tatsächlich aktive Greatness auch weiterhin in der Winter Day Eishockey League sehen darf. Wünsche dir alles Gute erstmal fürs Red Bull Salut. Wie gesagt, letztes August-Wochenende in Zell am See. Dann zu Beginn im September, glaube ich, eine Woche vor Saisonauftakt, gibt es dann die Champions Hockey League im Salzburger Volksgarten und dann am 15. September endlich den Meisterschaftsauftakt gegen den KAC. Ich glaube, die Premiere von Winter Day Hockey O'Clock ist mehr als geglückt. Freut mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Und wir haben schon angesprochen, es wird an dieser Stelle sicherlich nicht das letzte Mal geblieben sein. Danke, Thomas.
Martin, vielen Dank für das Gespräch.
Winter Day Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Leistung, an der